RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Unser gefährlicher Gedanke heute heißt: Für ein Leben ohne Krankheiten müssen wir uns von der Medizin verabschieden, wie wir sie heute kennen.
Die neuen Technologien, die sind so bahnbrechend in dem, was sie können, was vorher nicht möglich war, dass wir jetzt gewissermaßen in die Zellen reinschauen, wie mit einem, ich nenne es mal, molekularen Mikroskop. Also nicht von außen, sondern wirklich in die Zellen reinschauen und sehen, sozusagen zuschauen, wie die Zelle das Buch des Lebens ausliest.
Wir müssen alles anders machen, anders denken. Der Mensch wird nicht krank, weil etwas mit den Körpersäften nicht stimmt. Es ist die Zelle, die gestörte Zelle, die krank macht. Das hat Rudolf Virchow vor 164 Jahren in einer Vorlesungsreihe in Berlin und schließlich auch in einem Buch niedergelegt. Würde ich Sie jetzt, Herr Professor Nikolaus Rajewski, würde ich Sie Rudolf Virchow vorstellen können? Ich würde ihm sagen, lieber Herr Virchow, das ist einer der weltweit führenden Systembiologen, Professor Rajewski. Hätten Sie das Gefühl, Sie hätten miteinander zu tun? Gäbe es irgendeine Verbindung zwischen Ihnen und ihm?
Ich würde ihm erstmal stolz zeigen, meine Erstausgabe von seinen Vorlesungen, von diesem berühmten, die ich zu Hause habe.
Im Ernst? Ja, woher haben Sie die?
Die habe ich geschenkt bekommen.
Die Erstausgabe?
Ja.
Oh, wow.
Und die habe ich geschenkt bekommen, einfach weil eben die Arbeiten von Rudolf Virchow, die Gedanken, die Erkenntnisse, die er gewonnen hat, wir jetzt in der Lage sind, noch mit ganz neuen Technologien wirklich fortzuführen und umzusetzen. Und deswegen, glaube ich, könnten wir uns sehr angeregt unterhalten. Also mir würde es auf jeden Fall viel Spaß machen.
es ist alles die Zelle. Ich habe mich darüber gewundert, als ich es jetzt nochmal nachgelesen habe, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als Virchow diese Vorlesungsreihe hielt, ja noch Leute wirklich geglaubt haben oder die Umgebung, auch die akademisch-wissenschaftliche Umgebung gedacht hat, es ist die Balance der Körpersäfte, die Menschen krank macht.
Ja.
Das heißt, wissen Sie, wie groß der Widerstand war, den er brechen musste?
Also das hat er hat in seinen Vorlesungen und dann in dem Buch so viel Daten präsentiert und er war so renommiert, dass dann diese Einsichten sehr schnell verbreitet haben und das Buch zu einem der fundamentalen Meilensteine in der Medizin wurde. Das ging dann sehr schnell. Also vielleicht war das Thema auch schon gereift und er hat es dann sozusagen ausgesprochen. Er war eigentlich der Einzige. Es gab noch viele andere Forscher, mit denen er auch diskutiert und kommuniziert hat. Aber er hat schon das als Erster sehr klar gesagt. Und er hat übrigens auch gesagt, man hat ja damals natürlich in erster Linie mit dem Mikroskop auf Gewebe, auf Zellen schauen können und sozusagen von außen Veränderungen auch in Krankheiten festgestellt. Aber er hat als einer der ersten ganz klar formuliert, dass um Krankheiten zu verstehen, man auch in das Innere der Zellen, in das Molekulare, wie er es genannt hat, schauen muss und verstehen muss, was da passiert, um wirklich erklären zu können, wie Krankheiten entstehen, wie Krankheitsverläufe aussehen, wie sie sich manifestieren und wie man auch dann Krankheiten heilen kann.
Und das ist jetzt der Punkt, wo Sie und Ihre Kollegen am Berliner Institut für Medizinische Systembiologie, wo Sie ins Spiel kommen, weil Sie das, was Virchow sich gewünscht hat oder gesagt hat, das müsste man, das können Sie jetzt. Sie können in die Zelle reingucken.
Ja, also natürlich hat es auf dem ganzen Gebiet schon lange unglaubliche Fortschritte gegeben, aber es sind jetzt neue Technologien gekommen, die es uns erlauben, auf bisher nicht mögliche Art und Weise mit einer Genauigkeit und mit einer Präzision die Moleküle im Inneren von Zellen zu quantifizieren, auszuzählen. Das ist neu und das können wir jetzt auf menschliche Gewebe, auf Krankheiten anwenden und das tun wir mit unseren Kollegen von der Charité und auch vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung, aber auch europaweit vernetzt, natürlich international vernetzt. Also da sind nicht nur wir, das sind also ganz, ganz viele Kollegen, Kolleginnen weltweit, die daran beteiligt sind.
die Moleküle auszählen zu können. Warum hat das Bedeutung? Wir Laien stellen uns das so vor, dass sie sowieso schon große Teile des Erbmaterials auslesen können und dementsprechend eigentlich schon recht gut Bescheid wissen. Das ist aber nicht ganz der Fall, oder?
Nee, das ist wirklich nicht ganz der Fall. Und ich glaube auch wirklich, dass es jetzt, dass wir jetzt im Feld dabei sind, nochmal ein ganz großes Geheimnis des Lebens zu beleuchten und besser zu verstehen. Ich möchte das versuchen, mal ganz auf den Punkt zu bringen, zu erklären, worum es geht. Also das menschliche Erbmaterial wird ja auch Genom genannt und das besteht aus einer riesig langen Sequenz von 4 Buchstaben, ACGT, die in Chromosomen verpackt sind. Aber das ist sozusagen ein riesiges Buch des Lebens, was in den Buchstaben ACGT geschrieben ist. Und dass wir vor rund, die internationale Forschergemeinschaft vor rund 20 Jahren zum ersten Mal nicht ganz vollständig, aber weitgehend vollständig entziffert hat. In dem Sinne, dass die genaue Folge von ACGTs aufgeschrieben worden ist, die das Erbmaterial eines Menschen ausmacht. Es war ein riesiger Meilenstein und das Genom wird als Buch des Lebens bezeichnet, weil jede Zelle, fast jede Zelle hat eine Kopie davon im Inneren und liest dieses Buch des Lebens aus. Das heißt, er liest die Instruktionen, die drinstehen, setzt die um und kann damit dann Funktionen ausführen. Also eine Nierenzelle muss halt für die Niere funktionieren, ein Neuron, Nervenzelle muss halt zum Beispiel im Gehirn funktionieren. Und so lesen die Zellen bestimmte, aber verschiedene Kapitel, sage ich mal, das Buch des Lebens. Und was wir jetzt anfangen zu verstehen ist oder zumindest beobachten zu können, ist, welche Kapitel eigentlich genau von welcher Zelle aktiv benutzt werden, welche Kapitel geschlossen sind für die Zellen, was passiert in Krankheiten, wo dann plötzlich Kapitel gelesen werden, die gar nicht gelesen werden sollten oder wo Störungen in dem Text auftreten, den die Zelle liest. Das alles ist vielleicht eine Beschreibung von dem, was wir jetzt sehen können, quantifizieren können. Also nochmal, eine Zelle funktioniert dadurch, dass das Erbmaterial in Proteine umgesetzt wird, aber natürlich eben in ganz spezielle Proteine, die der Zelle helfen, ihre Funktionen zu erfüllen und auch übrigens mit den Nachbarzellen zu kommunizieren. Eine Zelle ist fast nie alleine, sondern fast immer im Gewebe eingebettet und mit anderen Zellen im Kontakt. Und es ist auch wichtig, was die Nachbarzelle macht, um als Zelle zu reagieren und nachzublättern im Buch des Lebens. Ich sage das jetzt alles sehr vereinfacht vielleicht, ja, aber es ist doch der Kern der Sache. Das heißt, vor 20 Jahren haben wir das Buch des Lebens so insgesamt entschlüsselt, aber wir wussten nicht, wie eigentlich genau dann zellspezifisch die richtigen Informationen ausgelesen und in Proteine übersetzt werden. Und das fangen wir jetzt an, viel besser zu verstehen, weil wir dazu die Technologien entwickelt haben. Und wie gesagt, wenn ich wir sage, das sind ganz, ganz viele Forscher weltweit.
Aber ich finde dieses Bild vom Buch des Lebens auch hervorragend, weil man sich das dann einfach besser tatsächlich vor Augen führen kann. Denken Sie dann, unser gefährlicher Gedanke, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist für ein Leben ohne Krankheiten müssen wir uns von der Medizin verabschieden, wie wir sie heute kennen. Darauf kommen wir gleich noch, weil ich mich gefragt habe, als ich von diesem Buch des Lebens gelesen habe. Wir sind beide 1968 zur Welt gekommen, Herr Professor Rajewski. Und als wir beide 1968 zur Welt kamen, stand da in unserem Buch des Lebens bereits drin, dass wir wann und wie uns das passiert, was wir heute beide als Schicksal teilen, nämlich dass wir auf dem Mittelkopf keine Haare mehr haben. Stand das im Buch des Lebens schon höchstwahrscheinlich genau vorbestimmt drin, dass das den beiden passiert?
Naja, es gibt halt eine genetische Komponente und es gibt natürlich auch dadurch, wie man lebt und was mit einem im Leben passiert, eine Beeinflussung. Es ist nicht alles Genetik. In vielen Fällen weiß man, wie wichtig die Genetik ist. Es gibt Krankheiten, bei denen weiß man, dass ein Mensch die leider bekommen wird, mit fast 100%iger Sicherheit, wenn da bei diesem individuellen Menschen bestimmte Veränderungen, genetische vorliegen, Varianten. Es gibt eine riesige Bandbreite, wo man das nur mit Wahrscheinlichkeiten sagen kann. Es gibt also ein Risiko für dies, ein Risiko für das, ein höheres, ein niedrigeres. Das liegt auch zum großen Teil daran, dass man noch nicht wirklich versteht, wie ja, die ganzen Moleküle in den Zellen wirklich miteinander wechselwirken, um Funktionen zu erfüllen, wie Zellen miteinander wechselwirken. Das ist halt alles noch auch in der Forschung. Also ist aber klar, dass auch die Umwelt einen Einfluss ausübt, der sich auch dann in Krankheiten widerspiegeln kann. Das ist völlig klar. Es ist nicht nur alles Genetik, sondern es ist ein Wechselspiel. Man ist trotzdem überraschend immer wieder, wie stark, wie wichtig Genetik in bestimmten Sachen sein kann, von denen man vielleicht gar nicht, mit dem man gar nicht rechnet. Also nochmal Ihr Beispiel mit
unserem Haarausfall.
Haarausfall. Ich bin da kein Experte. Ich würde jetzt mal einiges darauf wetten, dass das eine klare genetische Komponente hat.
Aber kommen wir mal zu den Krankheiten überhaupt. Wenn Sie mit der Forschung da ankommen, wo Sie hinwollen, wenn Sie dieses Zwischenziel erreichen, bedeutet das doch, dass wenn man es vernünftig auslesen kann, wenn Sie sagen können, was Ihnen diese Kapitel des Buches des Lebens erzählen, dass Sie sagen können, dieser Mensch XY wird höchstwahrscheinlich eine hirndegenerative Erkrankung erleiden. Ist das so oder habe ich das missverstanden?
Also zurzeit ist das durch die reine Kenntnis des Erbmaterials eines Menschen, also das Buch des Lebens, ist das nur sehr schwierig und nur in Ausnahmefällen wirklich möglich. Das ist einer der Gründe dafür, dass es so wichtig ist zu verstehen, wie wirklich Zellen das Buch des Lebens eben auslesen, weil halt man dadurch verstehen kann, warum bestimmte Zellen und nicht alle Zellen, sondern in bestimmten Zellen dann eine Krankheit entsteht und nicht nur entsteht, sondern dazu führt, dass das Gewebe immer kränker wird und irgendwann anfangen dann Symptome zu entstehen. Ich möchte aber auch nochmal ganz klar sagen, das ist ein weiter Weg von der Kenntnis dieser Daten zum wirklichen Verständnis der Prozesse, die Daten erklären. Und wir haben jetzt, ich weiß nicht, seit den 50er, 60er Jahren enorm Fortschritte gemacht in der Molekularbiologie, also im Verständnis von den Mechanismen, also wie Moleküle miteinander wechselwirken, um Funktionen auszuführen. Aber dieser Weg ist natürlich auch noch nicht fertig. Also ich möchte auch nochmal die Realität ein bisschen beleuchten. Wir brauchen noch viel mehr Forschung, um wirklich zu verstehen, die Mechanismen, mit denen Moleküle wechselwirken, um eigentlich dann wirklich vorhersagen zu können, auch eingreifen können in das Krankwerden von Zellen. Sie können ja nicht einfach eingreifen, ohne zu verstehen, was Sie da machen. So kriegen Sie niemals ein neues Medikament entwickelt.
Aber welche technischen Möglichkeiten brauchte es oder nähern Ihre Zuversicht, dass Sie da jetzt schneller vorankommen? Das ist ja auch immer die Rede von künstlicher Intelligenz, die in Ihrer Forschung eine Rolle spielt zum Beispiel.
Ja, das ist eben unglaublich spannend. Also die neuen Technologien, die sind so bahnbrechend in dem, was sie können, was vorher nicht möglich war, dass wir jetzt, wenn wir Gewebe von Menschen damit anschauen, also was vorher klassischerweise in der Histologie, Pathologie gemacht wird. Man nimmt eine Biopsie zum Beispiel von einem Tumor und macht dann ein paar Färbungen und guckt sich das sehr genau mit dem Mikroskop an, um dann zu sagen, was ist das für ein Tumor und auch dem Arzt helfen zu können, wie man den Tumor behandelt. Wenn wir jetzt die neuen Methoden auf so eine Biopsie anwenden, und es ist ganz egal, ob es jetzt Tumor ist oder irgendeine andere Krankheit, auch bei Infektionen übrigens wird das in der ganzen Corona-Forschung, war das extrem wichtig, ist das extrem wichtig, können wir mit einem Mal gewissermaßen in die Zellen reinschauen, wie mit einem, ich nenne es mal, molekularen Mikroskop. Also nicht von außen, sondern wirklich in die Zellen reinschauen und sehen, sozusagen zuschauen, wie die Zelle, ich sage es nochmal, das Buch des Lebens ausliest. Mhm. Welche Gene aktiv sind, welche nicht, wie viel von den Genen aktiv benutzt werden. Diese ganze Information kriegen wir, das war vorher so nicht in der Breite überhaupt nicht zugänglich. Weiter ist es so, dass diese Daten quantitativ sind. Also wir wissen wirklich, wie viel dann von den Instruktionen wirklich gemacht werden und das ist extrem wichtig, um Zellen zu begreifen. Und da kommt dann, Sie haben es angesprochen, Machine Learning oder künstliche Intelligenz ins Spiel, weil diese Methoden dabei helfen, die sehr komplizierten Korrelationen in diesen Daten aufzuspüren und einem helfen, auch Hypothesen zu entwickeln, die man dann testen kann, wie diese Korrelation oder Wechselwirkung, was ursächlich ist, was eine Konsequenz ist und wie man vielleicht eingreifen kann.
Aber jetzt nehmen wir mal an, weil Sie gerade auch gesagt haben, wir müssen da logischerweise noch viel mehr forschen, weil klar sind wir noch längst nicht da, dass wir das alles ganz genau wüssten. Aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt so ein schnöselhafter Chefarzt für meinetwegen innere Medizin und würde sagen, oder noch besser Radiologe, dann würde ich sagen, Herr Professor Rajewski, ja, forschen Sie mal. Aber was soll es denn? Weil ich habe hervorragende Diagnosemöglichkeiten. Mhm. Ich habe MRT, ich habe CT, ich kann alles Mögliche machen. Ich kann in den Körper der Menschen rein und ich weiß, wenn da ein Tumor ist, ich finde den schon. Da kann ich mich nicht darauf verlassen, dass Sie die Forschung, die Grundlagenforschung betreiben, die auch noch teuer ist. Was würden Sie denn so einem so schnöselhaften Chefarzt antworten, wenn ich jetzt sagen würde, wir brauchen es eigentlich nicht wirklich, weil wir sind schon so weit, wir sind diagnostisch vor allen Dingen so weit.
Also ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Es ist so, dass wir beispielsweise mit unserem Institut ja jetzt in der direkten Nähe der Charité sind. Und es haben sich in den letzten Jahren enorm viele neue Interaktionen gebildet. Wir haben zum Beispiel ein neues Modell für junge Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler gebildet, wo so ein Grundlagenwissenschaftlerin mit einem klinischen Direktor oder Direktorin als Paar zusammenarbeitet. Das heißt, in dem Fall die Kliniker, die Grundlagenforschung unterstützen mit Geweben, aber wichtigerweise auch mit dem Verständnis, was für klinische Fragen sind eigentlich wichtig, weil das weiß man als Grundlagenwissenschaftlerin gar nicht oder nicht unbedingt. Und umgekehrt lernen die Kliniker, was eigentlich in den Grundlagen mit den Technologien machbar ist, was möglich ist. Und in dieser neuen Zusammenarbeit, die sich jetzt ganz konkret in den letzten Jahren entwickelt hat, zu meiner größten Freude, muss ich sagen, da passieren solche spannenden neuen Einsichten, dass ich glaube, ich sagen darf, dass ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen an der Charité begeistert sind von den neuen Möglichkeiten, bessere Diagnosen zu machen, aber auch anzufangen, neue Therapieziele zu finden. Es reicht ja nicht, einfach nur bessere Diagnosen zu machen. Es geht ja auch darum, neue Therapieziele zu finden. Ich möchte auch noch dazu sagen, Sie atmen schon ein, aber ist mir trotzdem wichtig.
Eine Notwendigkeit.
Das Ganze hört sich vielleicht so ein bisschen intellektuell an, möglicherweise. Und man fragt sich ja, was ist da jetzt konkret so der Output? Ja, was passiert denn jetzt wirklich, was für die Patientinnen und Patienten relevant ist? Wir haben, um die Sachen schnell in die Anwendung zu kriegen, treffen wir uns in Berlin, aber auch europäisch, international als Community, wo wirklich die Fragestellung ist, welche Projekte kann man in was für eine Innovation, in was für eine Anwendung bringen, auch zusammen mit Companies. Und wir haben zum Beispiel hier in Berlin ein Netzwerk gegründet, das nennt sich Virchow 2.0. Es geht darum, das jetzt neu weiterzutreiben, was Virchow damals in Berlin angefangen hat. Und da haben wir eine ganze Reihe von spannenden Projekten sind jetzt gebildet worden, wo die jungen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mit den Companies, mit den Machine Learning Leuten, mit den klinischen Leuten direkt zusammenarbeiten, um neue, bessere Diagnosen, neue Therapieziele zu finden, um Sachen in die Anwendung zu kriegen. Das sind also da könnte ich Ihnen also jetzt direkt die Projekte sozusagen vorlegen. Wir haben die international begutachten lassen mit sehr guten Ergebnissen und versuchen jetzt dafür Förderung zu finden, wirklich diese Projekte dann auch durchführen zu können.
Ich finde das also mitnichten zu intellektuell, sondern ich finde das Versprechen, was dahinter steckt, spektakulär. Deswegen haben wir den Titel unseres gefährlichen Gedankens auch so gewählt. Für ein Leben ohne Krankheiten müssen wir uns von der Medizin verabschieden, wie wir sie heute kennen, weil ja ihr Versprechen letztendlich ist, oder sagen wir zumindest ihre Mutmaßung, man könnte in die Zelle gucken auf eine Art und Weise, man könnte das Zellgeschehen auf eine Art und Weise selbst begreifen, dass man sagen kann, der Mensch, dessen Zelle ich hier gerade untersuche, wird höchstwahrscheinlich eine Alzheimer-Erkrankung erleiden. Das heißt, ich bin weit vorneweg. Das, was das mitunter eingelöste, mitunter nicht eingelöste Versprechen von Vorsorgeuntersuchung ist, wäre dann wirklich eingelöst.
Niemand sollte für Krankheiten irgendwelche Versprechen machen. Das halte ich nicht für seriös. Ja, wer kann sich hinstellen und sagen, dass man Krankheiten heilen können wird? Ich glaube aber schon, sagen zu können, dass die neuen Möglichkeiten dahin gehen, dass man Krankheiten deutlich früher entdecken kann und dadurch durch die Einsichten dann in die molekularen Ursachen in den Zellen früher eingreifen kann, bevor vielleicht dann wirklich Symptome entstehen. Man muss sich ja mal der Sachverhalts bewusst werden, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man zum Arzt geht oder ins Krankenhaus, meistens, wenn man halt Symptome hat. Man hat Schmerzen und so weiter. Und dann gibt's halt Diagnose und Behandlung. Und da sind ja auch unwahrscheinliche Fortschritte gemacht worden. Das darf man nicht vergessen. Also gerade auch in den letzten Jahrzehnten, klar. Aber es ist auch klar, dass wenn zum Beispiel ein Krebs eben über lange Zeit gewachsen ist, dann sind die Zellen in diesem Krebs, der Krebs als solches, ist schon viel weiter weg von den ursprünglichen kleineren Veränderungen, wo man leichter eingreifen hätte können. Und es ist eigentlich bei ganz vielen Volkskrankheiten so, dass die Krankheiten deutlich früher beginnen. Bei Alzheimer vermuten die Forscher, dass die ersten Veränderungen in den Zellen vielleicht 20, vielleicht 30 Jahre anfangen, bevor man irgendeine Form von Diagnose stellen kann.
Das wäre aber jetzt im Moment noch albtraumhafter, wenn Sie das jetzt schon könnten, ja. Wenn Sie schon sagen könnten, wir können eine vergleichsweise sichere Prognose abgeben, dass der Mensch, dessen Zelle ich hier angucke, dessen Zellen ich auswerte, in 20 bis 30 Jahren Alzheimer bekommt, dann würde das im Moment bedeuten, er bekommt dann in 20, 30 Jahren eine Krankheit, für die es keine Therapie, oder da gibt es eine Therapie für, aber die Krankheit ist nicht heilbar.
Ja, also das ist natürlich ganz schrecklich, das ist aber nichts Neues. Das ist ja de facto jetzt schon, dass es solche Krankheiten gibt, wo die Genetik so stark ist, dass wenn man bei einem Menschen da einen Test macht, man weiß, dass dieser Mensch an einer Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit leiden wird, die man nicht heilen kann. Es ist, ich glaube, von größter Wichtigkeit, dass wir anfangen, uns mit diesen Problemen, Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Wie man damit umgeht, dass man vielleicht beim Menschen etwas feststellt, das möglicherweise oder mit einem bestimmten Risiko in eine Krankheit reinläuft, das ist eine Diskussion, die wir in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, in der Politik, aber auch in der Ethik natürlich führen müssen, das ist klar.
Ja, weil da sind natürlich Verzweigungen dran. Beispielsweise der Traum, glaube ich, jedes Verantwortlichen, jedes Chefs in einer Krankenkasse ist, die Wissenschaft gibt mir an die Hand, anhand genetischer Ergebnisse, genetischer Auswertungen, gibt mir an die Hand, dieser Mensch XY, der sich bei mir krankenversichern möchte, der hat folgende Krankheitsaussicht. Wäre das irgendwann möglich? Das Buch des Lebens wird aufgeschlagen an Tag 1 des Menschenlebens und dann kann ich schon auf genetischer Grundlage als Krankenversicherer entscheiden, werde ich lieber nicht versichern, weil es viel zu riskant?
Ja, also das sind solche Diskussionen. Wie gesagt, das ist nichts Neues. Das ist jetzt schon eine Frage, die akut ist. Das hat noch gar nichts mit dem Ganzen zu tun, eigentlich, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das Problem gibt's schon. Was ich versuche zu sagen, ist nur, dass wir in eine Lage kommen, viel früher Krankheiten zu detektieren und dann auch sich neue Möglichkeiten ergeben, einzugreifen, bevor die Krankheit wirklich zu Symptomen führt. Das ist ja was, an dem, glaube ich, viele Menschen ein Interesse haben werden. Und dafür versuchen wir, diese Form von Erkenntnissen wirklich nutzbar zu machen.
Und ist der Ehrgeiz dahinter, man muss an die Kampagne denken, oder die Initiative, die, glaube ich, Mark Zuckerberg begründet hat, die über sein eigenes Leben höchstwahrscheinlich hinausgeht, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, er und seine Frau gemeinsam beschlossen haben, bestimmte Krankheiten, die im Moment die Menschen in den westlichen Gesellschaften vor allen Dingen töten, abzuschaffen oder zu überwinden. Ist das der Ehrgeiz dahinter, Herr Professor Rajewski, eigentlich?
Also ich möchte mich nicht auf so, also Ehrgeiz und dass man aus Ehrgeiz irgendwelche Krankheiten überkommen will, ich finde mich da selbst ganz ehrlich nicht wieder. Es ist eigentlich ein verschieben ein bisschen, wo die moderne Medizin hauptsächlich waltet, einfach in ein etwas früheres Stadium. Ja. Also Sie kennen sicher die klassische Prävention, also man ernährt sich gesund, man macht Sport und dann bleibt man in vielen Fällen ja auch länger gesund, mhm, oder vielleicht auch ganz gesund. Von dieser Form von Prävention bis zur Medizin, dass man zum Arzt geht, wenn man Symptome hat, ist ein riesiger Bereich. Und was ich versuche Ihnen zu sagen ist, wofür ich mich interessiere, mit all den Arbeiten, Aktivitäten, von denen ich spreche, ist, diese medizinischen Aktivitäten in eine frühere Zeit reinzutreiben, sodass man früher eingreifen kann, besser eingreifen kann, präziser eingreifen kann, sodass es nicht mehr vielleicht zumindest in einer Zahl von Fällen zu Katastrophen kommt. Das geht ja einher, dass man auch mehr mit Biopsien, mit Untersuchungen von Blut, von Speichel, anderen Flüssigkeiten arbeitet. Da werden enorme Fortschritte gemacht zurzeit, dass man immer genauer und immer besser sehen kann, ob es Veränderungen gibt in Zellen im Körper eines Menschen, die möglicherweise darauf hindeuten, dass man eine Krankheit, dass dieser Mensch eine Krankheit entwickelt. Und das hilft dann eben viel früher, die Krankheit zu entdecken und möglicherweise zu behandeln. Entstehen auch neue Möglichkeiten für neue Medikamente. Das ist ja ein riesiges Problem, müssen Sie wissen, dass für viele Krankheiten einfach nicht mehr so viele neue Medikamente sozusagen in der Arbeit sind, weil es immer schwieriger wird. Und dadurch, durch das ganze Schieben in das frühere Erkennen, wo die Mechanismen auch noch sich weniger komplex entwickelt haben, ergeben sich eben neue Angriffsmöglichkeiten für neue Therapien. Das können zum Beispiel Zelltherapien sein, wie man es nennt, dass man das Immunsystem, Zellen aus dem Immunsystem benutzt, um zum Beispiel einen entstehenden Krebs anzugreifen. Das können auch RNA-basierte Wirkstoffe sein, so wie wir es jetzt durch Covid gelernt haben, können klassische Drugs sein, die eingesetzt werden. Aber der springende Punkt ist, dass wir neue Targets, neue Ziele finden durch das frühere Aufspüren von Veränderungen in den Zellen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, Herr Professor Reichsgeber, damit wir auch noch das noch etwas klarer vor Augen haben, wie weit Sie da auch schon, was Sie am Wege da alles entwickeln. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass das alles eine interdisziplinäre Arbeit logischerweise auch ist. Bitte beschreiben Sie doch nochmal, inwiefern Sie mit Organoiden arbeiten.
Gut, das tun sehr viele Labore. In meinem Labor arbeiten wir mit Organoiden, die wir aus Zellen von Patienten gewinnen, also einfach zum Beispiel durch Hautzellen. Die können dann zurückprogrammiert werden in Stammzellen und aus denen kann man dann in unserem Fall neuronale Organoide entwickeln, die die Frühentwicklung des Gehirns beim Menschen, beim individuellen Menschen modellieren. Und das sind noch sehr unvollkommene Systeme. Es fehlt zum Beispiel das Immunsystem, es fehlt das vaskuläre System. Aber es ist trotzdem ein ungeheuer Fortschritt, weil wir zum ersten Mal das, was in einem menschlichen Gehirn, in einem komplexen Nervengewebe vor sich geht, das können wir tatsächlich jetzt wirklich molekular betrachten, verstehen. Wir können damit auch Experimente machen, weil solche Organoide, das sind wie,
künstliche Konstrukte, jetzt muss kein Mensch sterben dafür.
Da muss niemand für sterben, da gibt es auch keine Sinneswahrnehmung. Das sind einfach Bündel von Haufen von Zellen, die aber miteinander in Kontakt stehen und in denen auch verschiedene Zelltypen entstehen, miteinander interagieren. Das ist also ein Riesenfortschritt gegenüber den klassischen Zelllinien, wo einfach eine Zelle sich immer weiter teilt in der Petrischale. Ja. Und wir und viele andere Labore sehen jetzt zum ersten Mal, was eigentlich bei bestimmten Krankheiten in solchen deutlich realistischeren Modellen passiert. Es gibt übrigens auch eine Reihe von Gehirn, das ist auch ein weiterer Grund, warum wir es machen, es gibt eine Reihe von Gehirnkrankheiten, für die es keine Modelle gibt. Also klassischerweise würden ja Leute dann Experimente in Mäusen machen oder anderen Tieren. Und das will ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Ich will nur sagen, es gibt einfach Krankheiten, da gibt es zum Beispiel eine Mutation, die einen Menschen eine Gehirnkrankheit auslöst, aber das in der Maus eben nicht tut. Und das heißt, diese Organoide fangen auch an, ich sage jetzt mal, nicht Tiermodelle zu ersetzen. Das ist alles eine sehr komplexe Diskussion, aber eben doch komplementär zu werden und bestimmte Bereiche neu zu erschließen, die mit Tiermodellen gar nicht erschließbar sind. Und das führt dazu, dass wir jetzt zum Beispiel in meinem Labor, das müssen Sie sich mal vorstellen, ich komme ja aus der Grundlagenforschung, aber wir infizieren unsere Gehirnorganoide mit Herpes. Das passiert eigentlich sehr viele Menschen sind mit Herpes infiziert. Herpes kann auch leicht in das menschliche Gehirn gehen und kann dann manchmal akute Hirnentzündungen auslösen, die man zwar behandeln kann, aber wo die Behandlung noch deutlich zu wünschen übrig lässt. Es gibt einfach Folgeschäden häufig, die man eigentlich gerne vermeiden möchte. Mhm. Und wir haben jetzt im Labor eben konnten das molekular anschauen, wie die Zellen einzeln reagieren auf die Herpesinfektion und dadurch einen Vorschlag machen, wie man vielleicht eine Kombinationstherapie machen kann, die solche Folgeschäden vermeiden kann. Ich möchte hier überhaupt nicht sagen, dass wir irgendwie, dass das jetzt schon in die Anwendung kommen kann. Es ist aber trotzdem soll zeigen, dass wir viel schneller in klinisch relevante Fragestellungen kommen als Grundlagenforscher, als das, ich glaube, bisher der Fall war. Und das liegt daran, dass diese neuen Technologien uns erlauben, diesen Schritt zu tun, wenn wir uns mit den Klinikern und den anderen Disziplinen eben gut zusammenschließen.
Herr Professor Rajewski, ich glaube, dass Rudolf Virchow das Gespräch mit Ihnen sehr genossen hatte. Also weil damit haben wir ja angefangen, dass Sie sich treffen und sich mal unterhalten. Es war jedenfalls für uns alle sehr interessant. Professor Nikolaus Rajewski war bei uns zu Gast bei den Gefährlichen Gedanken. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken, der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.